Frage zur heutigen Predigt ist, befinden wir uns in einer Schlüsselzeit? René würde das ja sofort bejahen und sagt, ja, das Ende steht uns bevor. Er ist ja der Endzeitprediger in unserer Mitte. Befinden wir uns in einer Schlüsselzeit? Vor 4000 Jahren war Abraham, das kann man aus der Bibel sehr gut errechnen. Das sind sich die meisten Bibelgelehrten darüber einig. 2000 Jahre später nach Abraham war Jesus Christus. Und noch einmal 2000 Jahre später sind wir in unserer Gegenwart, im Heute. Also ungefähr gerechnet, natürlich nicht genau aufs Jahr. Ist das eine Schlüsselzeit? Es gibt in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, einen Hinweis darauf, dass die gesamte Menschheit auf ein Schlüsselereignis zusteuert. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30 und 31. Das ist die Situation, wo Paulus in Athen predigt. Und er steht auf diesem berühmten Areopag, wo Menschen immer wieder sich hingestellt haben, um ihre Meinung kundzutun, um griechischen Philosophien, so wie es damals üblich war, diese auszudrücken. Da gab es die Epikureer und es gab die Stoiker. Epikureer waren diejenigen, die das Leben genossen haben in vollen Zügen. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Die Stoiker waren, wie ihr Name auch schon sagt, die alles mit stoischer Miene angegangen sind, das Leben verneint haben, mehr oder weniger, alles weggegeben. Unter anderem, und dort tritt mitten unter sie ein Mann namens Paulus auf. Zuerst, als erstes ergrimmte sein Geist in ihm, steht da geschrieben, weil er einzog in Athen und gesehen hat die vielen Götzenbilder, die vielen Götter, die dort in dieser Stadt angebetet wurden. Aber er hat die Athener dazu gebracht, auf den einen unbekannten Gott, weil die waren schlau, die haben einen unbekannten Gott als Angst davor, vielleicht haben sie irgendeinen übersehen, haben sie dem auch noch ein Bild gewidmet und diesen einen spricht Paulus an. Und er sagt, dass dieser eine Gott die ganze Welt geschaffen hat, dass er den Menschen gemacht hat und, das leite ich über zu Vers 30, er hat über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das heißt, worauf die Menschheit zusteuert, auf dieses eine Ereignis ist, dass Gott Gericht halten wird in Gerechtigkeit über die gesamte Menschheit. Und er hat einen Mann auserwählt, durch den er Gericht halten wird. Und dieser eine Mann heißt Jesus Christus. In der Offenbarung lesen wir in Kapitel 2, und zwar in einem der sieben Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira, wo Jesus eben kritisiert, dass die Gemeinde eine Prophetin duldet, die die Jünger dazu verleitet, Götzenopferfleisch zu essen und andere Sachen zu machen, also ihn sie von dem Weg wegbringen will. Aber er sagt zu den anderen, die übrig bleiben, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Also Gott, Gottes Sohn, sagt, haltet fest an dem, was ihr habt, und ich will euch dann die Macht geben, in weiterer Folge in Ewigkeit mit mir zu regieren. So wie Gott der Vater mich an seinen Thron gesetzt hat, möchte ich, dass ihr euch an meinen Thron setzt. Aber wir sollen die Werke halten, die er begonnen hat hier auf Erden. Und unser Werk besteht darin, natürlich das zu tun, was auch Jesus getan hat, ihn in seinen Werken nachzufolgen. Aber ich glaube, die Hauptaufgabe besteht darin, seine Charaktereigenschaften uns anzueignen. Und ich habe mir einige Charaktereigenschaften herausgeschrieben, um sie uns in Erinnerung zu rufen. Was hat Jesus getan? Wie hat Jesus gelebt? Was hat er gepredigt? Und was war ihm wichtig? Und natürlich ist das Wichtigste, die erste Charaktereigenschaft Jesu, die Liebe. Denn das hat er uns aufgetragen in Johannes 13,35 als Erkennungsmerkmal. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, wir sollen uns untereinander lieben, wir sollen uns untereinander in Liebe begegnen, wir sollen den Menschen draußen mit Liebe begegnen. Das ist das Erkennungsmerkmal der Nachfolger Jesu. Es ist ein neues Gebot, das Jesus eingeführt hat, ein neues Gebot, das Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, Liebe zu haben, den Menschen in Liebe zu begegnen. Eine andere Charaktereigenschaft von Jesus ist die Ruhe. Wenn man Jesus anschaut, wie ruhig er geblieben ist in den brenzligsten Situationen seines Lebens. Wenn du beobachtest, wie er seine Verhaftung über sich ergehen hat lassen. Petrus hat ja sofort zum Schwert gegriffen und einem römischen Soldaten ein Ohr abgeschnitten mit dem Schwert. Das ist ja deswegen, man weiß ja, wie so ein römischer Soldat ausgesehen hat. Der hatte ja diese Blechbuchse um den Kopf und das Ohr stand frei. Also hat er ihn wahrscheinlich hier genau runter und ihm das Ohr abgehauen und Jesus hat ihn spontan geheilt und hat das ruhig über sich ergehen lassen, die Verhaftung durch die römischen Soldaten. Er ist ruhig geblieben während der Verhandlung. Er hat ruhig Kaiphas, dem Hohepriester, geantwortet, dass er der Sohn Gottes ist. Du sagst es, ansonsten hat er nichts gesagt. Auch als ihm einer ins Gesicht schlug, auch als ihm ins Gesicht gespuckt wurde, blieb er ruhig. Er blieb ruhig bei seiner Kreuzigung. Das ist unvorstellbar, dass er das so ertragen konnte. Diese Schmerzen, diese Demütigung, die Angst, die er hatte dabei. Er blieb ruhig bei seiner Kreuzigung. Aber er blieb auch, laut Johannes Kapitel 11, also Johannes Evangelium 11, ruhig beim Tod seines Freundes Lazarus. Lazarus ist ja deswegen bekannt, weil er ein sehr guter Freund von Jesus war. Johannes Kapitel 11, er und seine beiden Schwestern kommen öfters vor in den Evangelien, seine Schwestern Maria und Martha. Und Lazarus starb. Und als Jesus davon erfuhr, blieb er ruhig. Er rannte nicht hektisch los, er hat sich nicht entschieden, sofort zu Ort und Stelle zu laufen oder zu wandern mit seinen Jüngern, um dort Lazarus von den Toten aufzuwecken. Das wusste er, dass er das machen wollte, sondern er blieb mal zunächst ganz ruhig. Hat Gott gepriesen dafür, dass das jetzt passiert ist und dass Gottes Name in dieser Situation jetzt verherrlicht wird. Dass durch diese ganze Situation, die da jetzt entstehen wird, der Glaube der Jünger richtig gestärkt werden wird. Denn Lazarus lag 4 Tage lang tot im Grab, wo ein Leichnam zu verwesen beginnt und zu stinken beginnt. Darauf wurde er auch hingewiesen. Und seine Schwestern kamen und haben das betrauert und haben gesagt, ja, Lazarus, wir werden ihn wiedersehen bei der Auferstehung der Toten. Das hatten die schon verstanden, was Jesus gepredigt hat. Wer hat diese freudige Überraschung gebracht, dass er ihn jetzt hier an Ort und Stelle von den Toten auferwecken wird? Aber Jesus ist diesen ganz großen Moment in seinem Predigtdienst, diesen unvorstellbaren Moment, den Menschen der trauernden Gemeinde einen Beweis für Gottes Vollmacht zu geben, ganz ruhig und sachlich angegangen. Um hier nicht irgendwann durch Hektik oder durch Überreaktion etwas an Gottes Werk zu zerstören, sondern er ist ruhig an das rangegangen. Er hatte immer die Ruhe. Jesus hatte auch immer die Ruhe, den Menschen zuzuhören. In allen Situationen, in allen Lebenslagen ist er wieder stehen geblieben, hat wieder zugehört. Dutzende, manchmal vielleicht sogar hunderte von Menschen, die um ihn herum waren, und er hatte die Ruhe, der Frau sich umzudrehen, die Frau, die ihn berührt hat, die Frau, die ihren Blutfluss litt, die von ihm geheilt wurde, wo er gespürt hat, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen ist, Stopp zu machen und sie zur Rede zu stellen. Und sie zu fragen, was sie hat, und dass sie, er hat sie gelobt für ihren Glauben und dass sie den Mut hatte, sich an ihn zu wenden und einfach nur den Saum seines Gewandes zu berühren. Also er hatte mitten in dieser Hektik, mitten in diesem Stress, mitten in diesen Auseinandersetzungen immer wieder die nötige Ruhe, den Menschen zuzuhören. Also seine Liebe, seine Ruhe, sein Mut. Eine Charaktereigenschaft von Jesus war sein unglaublicher Mut. In Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung, wenn wir uns das durchlesen, in seinem Gebet, das er sprach, oder wo er betete, dass der Schweiß auf seiner Stirn, oder dass er sogar Blut geschwitzt hat, sozusagen, wie man wortwörtlich sagt, in äußersten Angstzuständen können das passieren, dass die Kapillaren springen und dann Blut austreten kann an der Stirn dadurch. Also man sieht, Jesus war keine angstfreie Person. Jesus war nicht angstfrei, sondern er hat sich dieser Angst gestellt. Und das ist die größte Form des Mutes in meinen Augen. Wenn ein Mensch, der Angst hat, sich trotzdem dieser Angst stellt und mutig wird. Der ehemalige französische Staatspräsident François Mitterrand, ich war im Februar in Paris und da habe ich seine Statue gesehen. Ich weiß jetzt nicht von wann bis wann, aber er glaube ich ist 1996 gestorben. Also ich glaube, der war bis 95, bis Chirac war der Staatspräsident von Frankreich. Und er hat gesagt, ich bewundere die deutschen Soldaten der Wehrmacht, wie sie gekämpft haben an der Front. Er hat ganz bewusst gesagt, nicht die Nazis, nicht die Nationalsozialisten, die Verbrechen, die diese begangen haben. Er hat ganz explizit gesagt, er bewundert den Mut der deutschen Wehrmachtssoldaten, die sie bis zum Schluss in dem Kampf gekämpft hat, deren Auftrag es damals war. Denn sie waren oft, und so wird der Deutsche auch oft beschrieben, dass er eigentlich sehr ängstlich ist. Und dass er in dieser Angst, auch die deutschen Soldaten sehr viel Angst hatten, in dieser Angst, aber weil sie sich dieser Angst gestellt haben, immer mutiger und mutiger geworden sind, sodass sie am Ende die mutigsten von allen waren, weil sie diese Angst überwunden haben. Und so ist auch Jesus ein Vorläufer für uns geworden, ein Vorbild darin geworden, nicht weil er angstfrei war, weil er sich in alles und jedes hineingestürzt hat, sondern weil man seine Angst gesehen hat, seine Angst förmlich ablesen kann in Gethsemane, als er Blut geschwitzt hat und er sich trotzdem dem gestellt hat und mit Gottes Kraft hineingegangen ist. Und wir kommen bestimmt auch im Leben immer wieder in Situationen, wo wir fürchterliche Angst haben vor etwas, uns dem zu stellen. Und in dem ist er uns das Vorbild geworden, in dieser Angst nachzugehen, in dieser Angst zu wachsen, einfach indem man sich dem stellt und dadurch mutig wird. Also seine Liebe, seine Ruhe und sein Mut, seine Freundlichkeit. Jesus war freundlich zu allen Menschen. Er ist immer mit einer Freundlichkeit den Menschen begegnet. Ob Hohen oder Niedrigen, ob Armen oder Reichen und den Kindern, ob Männern oder Frauen, ob dem Gläubigen oder dem Ungläubigen. Der römische Hauptmann ließ aussenden und beziehungsweise einmal ließ er einen aussenden und einmal ist er selbst zu ihm geritten und hat gebeten für seinen Sohn, der im Sterben lag. Und zur selben Zeit wurde dieser Sohn gesund. Und das war ein römischer Soldat. Und was die Römer in Judäa damals gemacht haben und wie verfeindet die waren, durch ihre Taten, nicht nur natürlich, aber auch durch ihre Taten, war klar. Aber Jesus hat ihm freundlich seine Bitte erfüllt, obwohl er eigentlich ein Ungläubiger war zu dem Zeitpunkt. Vermutlich ist er nachher ein Gläubiger geworden durch diese Tat. Aber zu dem Zeitpunkt war er ein Ungläubiger. Aber auch wenn man die Streitgespräche, die Kämpfe ansieht, die er hat mit den Schriftgelehrten, die ja wirklich seine Feinde waren, ja, niemand hat Jesus den Tod so sehr gewünscht wie die Schriftgelehrten, wie die Gesetzeshüter. Ausnahme jetzt Nikodemus und der zweite, weiß ich jetzt nicht, der reiche Mann, der ihm das Grab zur Verfügung gestellt hat, der auch Teil des Hohen Rats war. Josef von Arimathäa, danke René. Ansonsten war der Hohe Rat wirklich gegen Jesus, weil sie in ihm denjenigen gesehen haben, der jetzt hier etwas lehrt, was ihnen gegen den Strich geht und ihre Macht entzieht. Aber auch da in Johannes Kapitel 5 und Kapitel 6, diese intensiven Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten, geht Jesus immer in einer Freundlichkeit vor. Er greift nie zur unteren Schublade. Ja? Du stellst das ja bei dir fest, wenn du in einer Auseinandersetzung mit einer Person bist. Und diese Auseinandersetzung wird immer heftiger. Wie man die Tendenz hat, dann ein böses Wort zu sagen. Wie man die Tendenz hat, also emotional zu werden. So vielleicht dann zu brüllen oder zu schreien oder irgendetwas zu machen oder wegzulaufen. Jetzt reicht's mir mit dir. Ich bin beleidigt. Aus! Ja, wie wir Menschen so uns von unseren Gefühlen leiten lassen. Jesus war das nie. Der hat ganz konsequent den Standpunkt vertreten, was die anderen auch gemacht haben. Die haben ja versucht, ihn zu töten, die haben ihn versucht, gefangen zu nehmen. Er hat sich immer reingestellt, war ruhig, sachlich und freundlich vorgegangen. Aber seine Freundlichkeit zeigt sich auch im Beispiel des barmherzigen Samariters. Ein Mensch, der von den Räubern überfallen wird, liegt da und es zieht ein Priester hinweg, der dringend zum Gottesdienst muss. Es zieht ein Levit hinweg, der keine Zeit hat, sich dem anzunehmen. Und dann kommt ein Samariter vorbei und nimmt sich in seiner Freundlichkeit diesem fremden Menschen, der ausgeraubt ist, an, bringt ihn in eine Gaststätte, zahlt für ihn und erkundigt sich dann auch danach noch an ihm, ob es ihm wieder besser geht. Darin drückt sich die Freundlichkeit Jesu an, aus, die wir nachahmen sollen. Wenn uns Leid begegnet, wenn uns Menschen begegnen, die ein Problem haben, dass wir uns dem annehmen, dass wir uns dem nicht verschließen sollen, sondern uns annehmen. Das sind die Werke, in denen wir nachfolgen sollen. Ja? Noch mal in Erinnerung zu rufen, Offenbarung, die Sendschreiben an Thyatira. Was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben. Das sind die Werke. So einfach ist es. Gott hat angeboten, den Menschen an allen Ecken und Enden Buße zu tun. Und er hat einen Mann auserwählt. Und dieser eine Mann heißt Jesus Christus. An ihn zu glauben. Und dieser Jesus sagt da einfach, mach das, was ich gemacht habe. Und da geht's nicht, ob du einen guten oder schlechten Montag gehabt hast und wie deine letzten 3 Monate waren, sondern da geht's um dein Leben. Da geht's um Hochs, um Tiefs. Da geht's darum, wie du generell in deinem Leben mit Jesus gegangen bist? Hast du danach getrachtet, so wie er zu leben? Hast du ihn zum Herrn deines Lebens gemacht? Bist du ihm in seinen Werken nachgefolgt? Nie wird davon gesprochen, ob du erfolgreich warst, wie viele du bekehrt hast oder wie wenig du gesündigt hast. Das ist eigentlich gar nie so das Thema, sondern immer auf ihn sich zu konzentrieren, sich auszustrecken, nach dem, was er getan hat und in seinen Werken nachzufolgen. Weil er wusste ja, dass sich automatisch auch einige Dinge verändern, wenn man den Blick darauf richtet. Und als letzten Punkt habe ich noch seine Sanftmut. In Matthäus 11,29 sagte er von sich: Nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Er ist sanft in seiner Vorgehensweise. Wie ich schon angesprochen habe, sanft war er in seiner Vorgehensweise gegen seine Widersacher. Wie er immer wieder auch die Menschen sanft zurechtgewiesen hat. Wenn ihr an seine Kreuzigung denkt, auf der einen Seite bittet er für die Soldaten beim Vater, dass er ihnen vergibt, weil sie nicht wissen, was sie tun. Sie wissen nicht, dass sie den Sohn Gottes ans Kreuz genagelt haben. Sie wissen nicht, wer da ist, wer da am Kreuz hängt. Und er bittet den Vater im Himmel, dass er diesen Soldaten vergibt. Er hört sich den Räuber, den Tschecher, der neben ihm gekreuzigt wird, an und verspricht ihm, dass er noch heute mit ihm im Paradies sein wird. Er ist so sanft in der Zurechtweisung. Wenn man daran denkt, wie er die Ehebrecherin, wie er diese Auseinandersetzung angegangen ist. Es war so eine brenzliche Situation. Die Pharisäer bringen eine Frau frisch beim Ehebuch ertappt. Zufällig wussten die, aha, da ist eine Frau, die jetzt gerade die Ehe bricht. Natürlich wussten die das die ganze Zeit. Aber jetzt war gerade die Situation. Jetzt stellen wir mal diesen Typen da auf die Probe und bringen sie vor ihn hin. Und es war das Todesurteil dieser Frau. Warum nur die Frau, der Mann? Laut Gesetz musste auch der Mann sterben, aber vom Mann ist hier nicht die Rede. Also sie brachten nur die Frau. Und wie Jesus das angeht, wie er ruhig bleibt, wie er mit dem Stock im Sand schreibt und dann ein Ausspruch voller Weisheit, voller göttlicher Weisheit, wo eine tobende Meute um einen herum steht und mit den Hufen schabt und eigentlich nur noch den Tod eines Menschen sehen will, sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So weise und so sanft eine Situation zu beruhigen. Jesus konnte das. Das ist sein Charakter. So ist er. Weil er Gott ist. Philippus fragt ihn an einer Stelle: Herr, zeige uns den Vater. Und Jesus war etwas enttäuscht, sagt Philippus: So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Wer Jesus hat, hat den Vater. Wer Jesu Wesenszüge sieht, sieht die Wesenszüge des Vaters. So ist unser Gott. So sanft, so ruhig, so gelassen, so liebevoll, so freundlich, so mutig und so weiter. Ich müsste den ganzen Tag und die ganze Woche und wahrscheinlich das ganze Monat jetzt darüber weiter predigen, wenn man das alles ausführen könnte. Aber das ist Gott. Nicht ein Gott, der sagt, hier ein Glaube muss mit dem Schwert verbreitet werden. Oder Menschen müssen sterben, damit das und das passiert. Ein wütender, zorniger Gott. Es ist ein sanfter, ein liebevoller Gott. Das ist der Gott, dem wir dienen. Ja, es ist auch ein Gott des Gerichts. Darauf geht die ganze Menschheit zu. Vielleicht befinden wir uns tatsächlich in einer Schlüsselzeit. Wie auch immer, es kommt der Tag des Gerichts. Der Vater im Himmel hat diesen Tag festgesetzt. Paulus hat vor 2000 Jahren den Athenern gepredigt. Wir hören das heute nach wie vor. Der Tag des Gerichts ist festgesetzt. Und die Lösung ist ganz einfach. Watschen einfach. Er hat einen Mann dazu ausgewählt und allen Menschen die Chance angeboten, an ihn zu glauben, Buße zu tun und diesen Jesus nachzufolgen. Ihn in seinem Charakter, in seinen Wesenszügen zu imitieren. Das ist die Lösung. Ihm gehorsam zu sein, auf ihn zu schauen, ihm nachzufolgen. Und alles andere kann man ruhig, getrost beiseite schieben. Das war die Botschaft des heutigen Vormittags. Amen.
Frage an euch. Begnügt sich Gott damit, dass wir die guten Taten kopieren in unserem Leben, die Jesus getan hat? Ich glaube, Gott setzt viel tiefer an. Denn das, was wir tun, das kommt aus unserer Gesinnung, aus unserem Herzen. Und Gott geht es in erster Linie um unsere Gesinnung und unser Herz. Es ist natürlich so, wenn wir so gesinnt sind wie Jesus und wie Gott, dann wird sich das auch in unseren Taten zeigen. Aber was Gott sucht, sind nicht die Taten, sondern die Gesinnung. Er will unser Herz. Er will, dass wir die Gesinnung Jesu in unser Herz aufnehmen. Und wie schaffen wir das? Wir schaffen es nicht. Aber der Geist Gottes, der uns in unsere Herzen gegeben ist, der gestaltet uns um. So ist letztlich das, was wir tun, unsere Gesinnung und unsere Werke, eigentlich nur das, was Gott in uns vollbringt. Ihm sei Ehre und ihm sei Dank dafür, dass er uns so umgestaltet zum Ebenbild seines Sohnes hin. Es wird sich dann an unseren Taten zeigen. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Wer die richtige Gesinnung hat, aus dieser Gesinnung werden auch die richtigen Taten kommen. Aber die Taten sind eigentlich nur das Beiwerk. Es geht um unsere Gesinnung, um unser Herz. Gehen wir in die neue Woche in der Zuversicht, dass Gott mit uns geht.